Sie sagt nämlich, dass Einsamkeit, chronische Einsamkeit auch Folgen haben kann, wie wenn man 15 Zigaretten pro Tag raucht.
Seltsam, im Nebel zu wandern. Leben ist einsam sein. Kein Mensch kennt den anderen. Jeder ist allein. Das hätte ich mir auch nicht träumen lassen, eine Folge von Gesund in Sport Deutschland mit dem letzten Vers des Gedichts Im Nebel von Hermann Hesse einzuleiten. Herzlich willkommen zur zweiten Folge in der vierten Staffel dieses Podcasts. Wir wollen heute die Einsamkeit beleuchten und das natürlich nicht mit dem verklärten romantischen und lyrischen Blick oder einer Erzählung, die Hermann Hesse hier aufgreift, sondern wir wollen Einsamkeit aus einer ganz wissenschaftlichen Perspektive betrachten. Was hat das Ganze jetzt mit unserem Kernthema Sport und Bewegung zu tun, fragt ihr euch vielleicht jetzt. Seid gespannt auf diese Folge. Zu der begrüßen wir einen Gast, der sich ganz intensiv mit Einsamkeit in der Forschung auseinandergesetzt hat. Er ist der Vizedekan der Natur- und Lebenswissenschaftlichen Fakultät der Universität Salzburg und Leiter der AG Sportpsychologie und Soziologie, Universitätsprofessor Markus Reichert. Guten Tag.
Ja, guten Tag. Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Herr Professor Reichert, stellen Sie sich vor, Sie dürften sich für einen Tag in eine Sportart verwandeln. Welche beschreibt Ihr Gefühl heute am ehesten?
Ja, ich habe ja die Luxussituation sozusagen, dass ich jeden Früh mit dem Rad zur Arbeit fahren darf. Das sind so knapp 10 Kilometer ungefähr. Und je nachdem, wie spät ich dran bin, ist es dann anstrengender oder weniger anstrengend. Manchmal ist es eher so Quälerei, oft aber auch genau im richtigen Intensitätsbereich. Und dann habe ich da schon den Stimmungsboost sozusagen. Und dann fühle ich mich teilweise auch zurückversetzt. Früher bin ich mal Radrennen gefahren. Und dann starte ich schon mit diesem Stimmungsboost durch die sportliche Aktivität frühs in den Tag.
Das finde ich klasse. Ich glaube, Radrennen oder Radsport haben wir so selten bei uns im Podcast. Wird höchste Zeit, dass sich das ändert. Sie sind ja im letzten Jahr als Professor hier an die Universität Salzburg berufen worden. Wir gucken gerade hier wunderbar auf die Alpen. Das Panorama ist fantastisch. Wie war das Ankommen an einem neuen Wohn- und Arbeitsort für Sie? Wie war das für Sie, in eine fremde Stadt zu ziehen? Waren Sie selbst einsam?
Also man würde ja erstmal erwarten, dass da Einsamkeit eine große Rolle spielt. Und bei mir war es tatsächlich das Gegenteil, würde ich fast sagen, der Fall. Es war sehr viel zu tun hier am Anfang. Es gab sehr, sehr viele Begegnungen, die durchweg positiv waren. Ich habe viele Hände schütteln dürfen, sehr viele tolle Persönlichkeiten, Personen kennengelernt. Und wir hatten tatsächlich genau zu diesem Zeitpunkt, als ich hier gestartet bin, auch noch privat Nachwuchs bekommen. Das heißt, wir hatten sozusagen noch eine neue Entwicklung im Leben dazu. Ich würde sagen, dass so psychisch eher ein bisschen Stress das vorherrschende Thema war. Es war viel zu tun, aber ich hatte tatsächlich, was ganz gut zum Thema passt, sehr, sehr guten Social Support. Unter anderem hat mir hier der Fachbereichsleiter von unserem Fachbereich für Sport- und Bewegungswissenschaft, Hermann Schwamm-Eder, hat mich vorgestellt, hat mich eingeführt hier in die Universität, in den Fachbereich, in die Fakultät. Und insofern hatte ich da durch diesen Social Support eine super Zeit und eine super Begleitung.
Super. Jetzt müssen wir vielleicht zu Beginn nochmal abgrenzen. Jetzt haben wir den Begriff Einsamkeit als Term schon eingeführt. Was heißt eigentlich Einsamkeit? Ich stelle mir vor, dass für jeden Mensch Einsamkeit auch wahnsinnig subjektiv ist und für jeden auch Einsamkeit so ein bisschen was anderes bedeutet.
Absolut. Und wissenschaftlich ist es tatsächlich so, dass man die Begriffe abgrenzt. Es gibt einerseits die Einsamkeit, dann gibt es die soziale Isolation und dann gibt es noch den Begriff des Alleinseins. Und bei der Einsamkeit ist es so, wie Sie richtig gesagt haben, das ist ein subjektives Gefühl. Ich fühle mich einsam, ohne dass ich es objektiv sein muss. Ich kann unter ganz vielen Menschen sein, ich kann auch unter bekannten Menschen sein, mich trotzdem einsam fühlen. Und auch umgekehrt, das ist natürlich möglich. Bei der sozialen Isolation, soziale Einbindung, die ist dann objektiv messbar. Also man kann Fragebogen ausgeben, wo Personen ausfüllen, mit wie vielen Personen sie Kontakt haben oder hatten. Man kann vielleicht sogar heutzutage über digitale Tools, Bluetooth-Netzwerke und ähnliches messen, wie viele Personen um einen herum sind. Und ähnlich ist es beim Alleinesein. Alleinesein ist sozusagen ein Maß dafür, ob man von anderen umgeben ist oder nicht, was aber jetzt nicht direkt mit einem Gefühl assoziiert sein muss, Oder wenn es das ist, sowohl positiv als auch negativ sein kann. Es gibt ja auch Phasen, wo man alleine ist, aber nach der Ruhe gesucht hat und sich sozusagen dann wohler fühlt, wenn man gerade allein ist.
Also ich fasse noch mal kurz nach. Das heißt, alleine sein und Einsamkeit sind schon mal zwei verschiedene Dinge. Und die Wissenschaft versucht schon, Einsamkeit einen ja vielleicht auch definitorischen Rahmen zu geben.
Absolut. Und diese Unterscheidung ist in der Wissenschaft extrem relevant und wichtig und wird auch immer in den Begutachtungsprozessen der einzelnen wissenschaftlichen Arbeiten geprüft und abgegrenzt, mit welchem Konstrukt man sich auseinandersetzt, weil es natürlich wichtige Implikationen hat für die Conclusions, für die Schlussfolgerungen, die man letztendlich aus den Studien zieht. Und da ist es schon wichtig, am Anfang klar zu definieren, um welches Konstrukt es sich handelt, ob man objektive Eingebundenheit untersucht oder ob man jetzt ein subjektives Gefühl, Wohlbefinden oder Ähnliches sich anschaut.
Für Menschen, die Einsamkeit empfinden, ist das ja ein durchaus schmerzhaftes Gefühl. Wir alle haben das vielleicht schon mal gespürt. Wenn das Gefühl von Einsamkeit über einen längeren Zeitraum anhält, also vielleicht mal ganz unfachmännisch gesagt, chronisch wird, kann das gesundheitliche Auswirkungen haben? Und wenn ja, welche konkret?
Absolut. Also chronische Einsamkeit ist problematisch. Und es gibt eine Reihe an epidemiologischen Studien, die das nachweisen, die das auch in den letzten Dekaden schon nachgewiesen haben. Es führt zu einerseits Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also körperlichen Folgen, kann dazu führen. Es kann zu psychischen Konsequenzen führen, also zu Depressionserkrankungen, affektiven Erkrankungen, zu Angsterkrankungen, sozialen Phobien beispielsweise. Nachgewiesen sind auch Zusammenhänge mit kognitiver Leistungsfähigkeit und kognitiver Funktion. Und ganz beeindruckend finde ich immer eine große Meta-Analyse aus 2010 und 2015 der Kollegin Holt Lundstedt, die gezeigt hat, dass Einsamkeit wirklich so große negative Effekte haben kann, wie andere sehr, sehr bekannte Risikofaktoren, Übergewicht beispielsweise, Alkohol trinken. Und eine konkrete Zahl ist mir im Gedächtnis geblieben aus diesen Arbeiten. Sie sagt nämlich, dass Einsamkeit, chronische Einsamkeit auch Folgen haben kann, wie wenn man 15 Zigaretten pro Tag raucht. Und das ist ja, stellt schon ganz eindrücklich dar, finde ich, wie stark die Effekte sein können. Nicht müssen, aber können. Ja.
Das ist tatsächlich eine eindrückliche Zahl und ich glaube, die macht auch mal plastisch oder ist zumindest eine Zahl, mit der man sich als ja Nichtwissenschaftler zumindest mal vorstellen kann, in welche Richtung das geht. Aber warum ist das eigentlich so? Warum reagiert unser Körper so immens, wenn wir uns über einen längeren Zeitraum einsam fühlen?
Dazu muss man erstmal sagen, dass die Forschung zu diesem Thema, also welche Mediatoren, welche Moderatoren spielen eine Rolle in dem Bereich, noch relativ am Anfang ist. Also Einsamkeitsforschung, epidemiologische Zahlen haben wir schon länger, also über die Verbreitung, über die Inzidenzen und Prävalenzen von Einsamkeit, wie da wirklich die Wirkmechanismen sind, ist ein relativ neues Feld. Und diese Wirkmechanismen werden auf verschiedenen Ebenen untersucht, also einerseits auf der psychologischen Ebene, dann aber auch biologisch, neurobiologisch, aber auch auf der sozialen Ebene und auf der politischen Ebene. Und das würde komplett den Rahmen des Podcasts sprengen, da jetzt richtig in die Tiefe zu gehen. Aber was ich mir in Vorbereitung nochmal ausgesucht habe als einige wenige vielleicht eindrückliche Beispiele, ist zum einen aus dem neurobiologischen Bereich. Es gibt aus 2020 eine große Studie, die sich in der UK Biobank bei über 40.000 Personen angesehen hat, wie denn Einsamkeit mit Hirnfunktion zusammenhängt, insbesondere mit dem Default Mode Network. Default Mode Network ist das Ruhenetzwerk. Also wir alle kennen das, wenn wir abends im Bett liegen oder wenn wir sonst mal auf der Couch sind, gerade kein Buch lesen, sondern einfach nur in Anführungszeichen nichts tun, dann wissen wir, dass das gar nicht so wirklich möglich ist, dass wir immer irgendwas im Kopf haben, immer irgendwelche Gedanken sich da auftun. Und dieses Ruhenetzwerk, das Default Mode Network, ist bei Personen, die größere Einsamkeit verspüren, stärker aktiv, wurde tituliert als der Lonely Brain, was ganz interessant ist, weil eine höhere Aktivierung in diesem Hirnnetzwerk auch assoziiert wurde in anderen Studien mit psychischer Vulnerabilität für Erkrankungen. Das wäre so ein Beispiel. Eine andere Sache ist Oxytocin als Neuropeptid wird immer sehr, sehr stark diskutiert als Mediator, Moderator von diesen Zusammenhängen von Einsamkeit und den negativen Auswirkungen, was körperliche und psychische Gesundheit anbelangt. Hier gibt's aktuell auch am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim, habe ich gesehen, ist gerade eine große Studie, die angestoßen wird in diesem Bereich. Und dann gibt's natürlich die klassischen, sage ich mal, Wirkfaktoren, die da eine Rolle spielen auf der psychologischen Ebene. Also, dass Einsamkeit Wohlbefinden reduzieren kann, dass Einsamkeit Stresserleben erhöhen kann. Und dabei handelt es sich tatsächlich auch Domänen, die wir uns insbesondere in unserer Forschung anschauen, dass wir uns mit affektiven Prozessen auseinandersetzen. Wie beeinflusst Einsamkeit unser Erleben im Alltag und wie beeinflusst es auch sozusagen die Stimmung?
Das hört sich für mich so ein bisschen so an, um das nochmal aufzugreifen, Lonely Brain, auch so ein bisschen wie Risikofaktor Bluthochdruck. Eventuell habe ich das, aber realisiere es vielleicht gar nicht. Ist das so?
Also es gibt sicherlich vererbbare Eigenschaften, die bestimmte Hirnstrukturen und Funktionen begünstigen. Und ich denke, es ist davon auszugehen, dass es immer einen vererbbaren Anteil gibt und dann aber auch situational veränderbare Komponenten. Also es sind sowohl die Umwelteinflüsse als auch die Biologie, die da eine Rolle spielt. Und wie Sie richtig sagen, sicherlich rückt einem das nicht täglich ins Bewusstsein, inwiefern man da jetzt biologisch Risiko oder Resilienz ausgesetzt ist sozusagen.
Jetzt haben wir ja zu Beginn des Podcasts einen kleinen Cliffhanger gebaut. Die Hörerinnen und Hörer warten jetzt immer noch auf unseren Zusammenhang mit Sport. Was passiert eigentlich in unserem Körper, wenn wir uns bewegen? Inwieweit kann da Sport, Bewegung, körperliche Aktivität vielleicht die gesundheitlichen Auswirkungen von Einsamkeit auch abmildern?
Ja, vielen Dank für die Frage. Also es gibt erstmal, wie ich versucht hatte einzuleiten, diese allgemeinen Auswirkungen von Sport und körperlicher Aktivität, dass das Herz-Kreislauf-System beansprucht wird, dass wir trainingswissenschaftlich gesehen positive Auswirkungen von Sport und körperlicher Aktivität haben, die letztendlich auch den Blutfluss im Gehirn ankurbeln, die auch Neuroplastizität fördern. Das heißt, dass neuronales Wachstum begünstigt wird und dass man schneller lernen kann, sozusagen besser lernen kann und ähnliches. Womit wir uns insbesondere auseinandergesetzt haben, sind die affektiven Auswirkungen. Und zwar nicht nur von Sporttreiben, sondern insbesondere auch von Alltagsaktivität. Also uns hat interessiert, was gibt es denn für Auswirkungen, wenn man im Alltag Treppen steigt, wenn man im Alltag einfach kurze, unstrukturierte Bewegungen hat und wie hängt das möglicherweise mit Einsamkeit, sozialer Isolation zusammen? Und dafür haben wir in einer Studie untersucht, mithilfe von Smartphone-Tagebüchern, das heißt, die Probandinnen haben wiederholt in ihrem Alltag Abfragen auf dem Smartphone ausgefüllt, wie es ihnen gerade geht. Die hatten aber auch Bewegungssensoren bei sich, die an der Hüfte montiert waren, Akzelerometrie, um Bewegungsmenge und Intensität zu messen. Und uns hat interessiert, wie die körperliche Aktivität die Stimmung beeinflusst, aber insbesondere auch, wie die Einflüsse hier oder die Zusammenhänge mit Einsamkeit, mit Alleinesein sind. Diese Studie, von der ich berichte, zusammen mit der Kollegin Anastasia Bendig vom ZI in Mannheim auch, die ist tatsächlich während der Corona-Pandemie entstanden. Und wir wollten einfach wissen, ist es denn möglich, körperliche Aktivität zu nutzen, um sozusagen zu kompensieren dafür, dass man im Moment gerade alleine ist. Es waren 3 Studienteile, eine vor der Pandemie, eine Studie während der Pandemie und eine Studie, die auf einer zeitüberdauernden Ebene mit Fragebogen untersucht hat. Und tatsächlich hat sich in allen 3 Studienteilen gezeigt, dass wenn man momentan in Bewegung ist, aber alleine, dass man sozusagen für diesen negativen Effekt von Einsamkeit auf Stimmung, auf momentanes affektives Empfinden kompensieren kann. Also sozusagen Personen, die während der Pandemie oder auch unabhängig von der Pandemie nicht die Möglichkeiten hatten, sich mit anderen zu umgeben, die haben unserer Studie nach die Möglichkeit, diese negativen affektiven Konsequenzen zu kompensieren durch körperliche Alltagsaktivität.
Und das finde ich ganz fantastisch, dass Sie das anführen, denn das zieht sich wie ein roter Faden durch unsere Podcast-Reihe. SportmedizinerInnen haben mehrfach schon unterstrichen bei uns in Gesund in Sportdeutschland, dass Sport wie eine Polypille, sagt man ja so häufig, wirkt, eben an vielen verschiedenen gesundheitlichen Stellschrauben, eine davon Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Vermeidung von Diabetes etc. Jetzt sind wir bei der Einsamkeit angekommen. Finde ich ganz fantastisch. In der eben angesprochenen Studie haben Sie auch die These aufgestellt, dass Personen mit einem erhöhten Risiko für Depressionen besonders von diesen Vorteilen von Bewegung profitieren. Warum sind Sie eigentlich davon ausgegangen und hat sich das tatsächlich bestätigt in der Studie?
Ja, sehr spannende Frage. Also diese Hypothese, diese Idee davon, dass Personen mit einer erhöhten Vulnerabilität vielleicht besonders von Bewegung profitieren, die hatten wir bereits in früheren Arbeiten zur körperlichen Alltagsaktivität geprüft und hat es sich bewahrheitet. Wir sind da auch nicht die Einzigen. Auch in anderen Studien sieht man, dass eine erhöhte Vulnerabilität mit stärkerer Reaktivität auf Alltagsreize einhergeht. Und in der von Ihnen angesprochenen Studie haben wir letztendlich getestet, ob dieses Default Mode Network, also dieses Ruhenetzwerk, von dem ich zuvor berichtet hatte, assoziiert ist mit dem Kompensationsmechanismus im Alltag, also dem der Idee, dass man in Bewegung sein kann und damit negative Konsequenzen von Alleinsein kompensieren kann. Und tatsächlich war das so, das Default Mode Network zeigte eine signifikante Assoziation mit diesen Alltagsvariablen. Und es war auch so, dass Personen, die eine erhöhte Aktivität im Default Mode Network zeigten, dass die stärker reagiert haben auf Bewegung, stärker positiv. Geht zurück auf eine Studie, in der wir zuvor gesehen hatten, dass Alltagsaktivität sich besser oder sich stark auf Energiegeladenheit auswirkt, auf subjektive Energiegeladenheit. Und in dieser vorangegangenen Studie aus 2020 haben wir gesehen, dass Personen, die neuronales Risiko zeigen für affektive Erkrankungen, besonders stark auf Bewegung reagieren, was zwei Seiten einer Medaille gleichzeitig zeigt. Einerseits, wenn diese Personen sich wenig bewegen, haben sie stark negative Konsequenzen im Sinne von, sie fühlen sich schlechter. Wenn sie sich aber bewegen, können sie auch stärker profitieren von körperlicher Aktivität im Vergleich zu Personen, die letztendlich mehr resilient sind.
Es natürlich, macht natürlich ein Spannungsfeld auf. Menschen, die an Depressionen erkrankt sind, ja durchaus Schwierigkeiten haben, auch vielleicht gerade soziale Kontakte zu pflegen und eben in die Bewegung zu kommen. Aber kommen wir doch nochmal auf diese Alltagsaktivitäten zu. Jetzt hat sie schon angefangen, die dunkle Jahreszeit. Wir sitzen auch hier in den Alpen schon so ein bisschen im Nebel gerade. Das Wetter und die kurzen Tage drücken ja auch vielen auf die Stimmung. Vielen fällt es auch schwerer, rauszugehen. Und wir haben vielleicht auch gar nicht so viel Gelegenheiten. Im Sommer hat man vielleicht Stadtfeste oder Nachbarschaftsfeste oder Kirmes, Karneval, was auch immer. Wie kann man sich trotzdem motivieren oder was sind kleine, alltagstaugliche erste Schritte, um aus dem Gefühl der Einsamkeit herauszukommen und vielleicht gerade von den angesprochenen positiven Effekten zu profitieren?
Ja, also vielleicht auch hier nochmal zurück auf die angesprochene Studie. Tatsächlich haben wir uns angeschaut, für welche Bewegungen das denn gilt, also wie stark man aktiv sein muss, um kompensieren zu können für Alleinsein. Und es hat sich gezeigt, dass das eben nicht nur Sport ist, sondern auch Alltagsaktivitäten spielen da eine Rolle. Die Weltgesundheitsorganisation wirbt ja aktuell mit Every Move Counts, also dass es nicht immer die moderate oder hochintensive körperliche Aktivität sein muss, um hier Effekte zu erzielen. Und obwohl unsere Studie eine Beobachtungsstudie war, das heißt, es sind keine kausalen Schlüsse zulässig, das heißt, da müssen noch Studien in Zukunft folgen, um Interventionen daraus ableiten zu können. Aber dennoch gibt es erste Hinweise darauf, dass eben schon Alltagsaktivität hilfreich ist, hilfreich für das Wohlbefinden, hilfreich, um gegen Alleinsein ankämpfen zu können. Und dahingehend, denke ich, ist das schon mal eine erste Möglichkeit, dass man sagt, auch wenn draußen dunkel und grau ist und wir vielleicht ein bisschen jetzt hier im Nebel schon unterwegs sind, dass es auch reicht, wenn wir uns wenig bewegen und wenn wir Alltägliches tun und dass wir nicht unbedingt jetzt die Laufschuhe gleich anziehen müssen und eine Stunde joggen gehen, um Effekte zu erzielen. Das heißt, solche Mikrointerventionen im Alltag spielen eine große Rolle, wo man die Schwelle, diese anzutreten, denke ich, doch geringer ist, als wenn man jetzt sagt, es muss eine Stunde intensiver Sport sein, damit ich da eine Wirkung erhalte.
Also ich nehme schon mal mit, Auto stehen lassen, gerne mal zu Fuß gehen, den Umweg in Kauf nehmen, also die Kleinigkeiten, Treppe statt Aufzug etc. helfen hier schon ein ganzes Stück, um aus dieser Einsamkeitsfalle vielleicht auch so ein Stückchen rauszukommen.
Absolut, absolut. Ja.
Ich würde gerne nochmal den Bogen zu Ihrer Person schlagen und vielleicht nochmal den Rückblick wagen auf Ihre Situation hier beim Ankommen in Salzburg. Was haben Sie selbst vielleicht als Learning mitgenommen? Was hat gut geklappt bei Ihrer Ankunft hier? Sie haben ein bisschen was haben Sie ja schon geschildert. Was hat aber auch vielleicht nicht gut geklappt und Sie sagen, da bin ich vielleicht doch an die Grenze der Einsamkeit geraten?
Ja, also gut funktioniert hat auf jeden Fall die soziale Vernetzung dann, allein auch bedingt durch den Beruf, dass ich da viele, viele Kontakte knüpfen kann und konnte und dass wirklich hier eine sehr große Offenheit auch für Neues war und es viele Anknüpfungspunkte sozusagen gab. Ganz zu Beginn hat auch sehr, sehr gut funktioniert, dass fast bei meinem ersten Besuch ich gleich eingeladen wurde zu einer Radtour hier auf den Geisberg, auf den Hausberg in Salzburg. Da hatte ich natürlich die perfekte Kombination aus Sport und sozialer Interaktion in einem Paket. Wenn jetzt die Aufgabe ist, extrem kritisch zu sein, dann würde ich sagen, in dieser veränderten Lebenssituation, neue Stadt, Nachwuchs, ganz, ganz neuer Beruf, wäre es an der einen oder anderen Stelle doch vielleicht ganz gut gewesen, etwas mehr Raum oder Zeit zu haben, auch für Bewegungs- und sportliche Aktivitäten. Das ist aufgrund der vielen Tätigkeiten und Aufgaben dann stellenweise doch zu kurz gekommen. Da wäre vielleicht eine etwas konservativere Planung vielleicht besser gewesen.
Okay, jetzt wollen wir den Podcast natürlich auch nochmal abrunden. Mit Handlungsempfehlungen bleiben wir mal zunächst bei uns allen. Ich mache jetzt mal den Rundumschlag. Was können wir konkret machen gegen Einsamkeit und seine vielleicht auch jetzt schon bei manchen eingetretenen physiologischen Auswirkungen? Denken wir vielleicht auch noch mal einen Schritt weiter. Was können wir mit den Menschen machen, die vielleicht Schwierigkeiten haben, in der Einsamkeit stecken, aber diese leichten Schritte schon mal selber gar nicht gehen können vielleicht auch?
Genau, also wir hatten ja schon berichtet von diesen Alltagsaktivitäten helfen schon, viel laufen, die Treppe nehmen statt dem Aufzug und ähnliches. Man kann aber auch auf der anderen Seite der Gleichung sozusagen bei der sozialen Interaktion tätig werden. Man kann Mikrointeraktionen nutzen, das heißt auch kurze Kontakte beim Einkaufen, kurze Kontakte im sonstigen Alltag nutzen, um mit anderen zu sprechen, um in Interaktion zu kommen, ist sicherlich eine gute Idee. Was immer hilft bei solchen Sachen, um überhaupt mal in Bewegung zu kommen, ist, sich Routinen anzueignen. Also nicht von Minute zu Minute, von Stunde zu Stunde neu zu planen, sondern sich auf dem Arbeitsweg Routinen zu schaffen, immer zu radeln, wenn es denn wettertechnisch möglich ist, oder immer die Treppen zu nehmen und ähnliches. Das sind sicherlich Möglichkeiten, die es da gibt. Und was natürlich auch noch gut ist, wenn man abwechslungsreich ist in dem, was man tut, damit es nicht langweilig wird und dass es sich über die Zeit verliert, sondern dass man da verschiedene Ideen generiert, wie man sich abwechslungsreich bewegt.
Jetzt hören uns auch viele VereinsvertreterInnen wie Trainerinnen und Trainer oder Übungsleitende. Was wünschen Sie sich von den Clubs und Vereinen? Wie können die einen Weg aus der Einsamkeit bieten?
Ja, also erstmal finde ich, dass die Sportvereine in Deutschland, im deutschsprachigen Raum und insgesamt da ja schon wirklich herausragende Angebote parat haben. Also es gibt verschiedene Sportgruppen in verschiedensten Sportarten. Man kann sich engagieren und zwar nicht nur in der Bewegung, nicht nur im Sport selbst, sondern auch darüber hinaus im Ehrenamt. Also Sportvereine sind ja immer auch sozial engagiert über das eigentliche aktive Sporttreiben hinaus. Wenn ich hier besonders kritisch sein sollte oder Ideen für Weiterentwicklungen, dann würde ich sagen, dass es an der einen oder anderen Stelle vielleicht das Angebot noch besser sichtbar sein könnte für vulnerable Gruppen zum Beispiel, für Personen, die mit Einsamkeit zu kämpfen haben, für Personen, die vielleicht besonders in einer Phase sind, wo es psychisch, seelisch nicht so einfach ist. Das muss nicht immer gleich eine eigene Gruppe für solche Personen sein, sondern eher auch Sichtbarmachung, was denn so vorhanden ist in den Vereinen und vielleicht auch die Eintrittsschwellen, dass man die niedriger macht und dass es einfach auch Angebote gibt, die jetzt nicht immer nur wettkampforientiert sind oder auf Leistung ausgerichtet, sondern eher in den Gesundheitsbereich reingehen. Wie gesagt, da machen die Vereine ja schon herausragende Arbeit. Ich denke, an der einen oder anderen Stelle kann man das sogar noch besser bewerben und kann dadurch eine noch größere Reichweite generieren.
Ja, das baut mir eine wunderbare Brücke. All die Vertreterinnen und Vertreter der Vereine, die noch nicht wissen, dass sie ihre Bewegungsangebote auch in die Bewegungslandkarte eintragen können. Und natürlich auch für all diejenigen, die sich dafür interessieren, welche passenden Sportangebote es in der Nähe gibt. Die schauen am besten mal rein, www.bewegungslandkarte.de. Dort findet man auch sehr spezifische Angebote. Zum Beispiel Laufguides, wo sich blinde und seheingeschränkte SportlerInnen mit Begleit- und FührungsläuferInnen zusammen tun und gemeinsam Freude am gemeinsamen Laufen und Walken haben können. Also man sieht, auch sehr spezifische Angebote für sehr besondere Lebenssituationen finden da ihren Platz. Einfach die Postleitzahl oder die Interessen eingeben und dann den entsprechenden Sportverein kontaktieren. www.bewegungslandkarte.de. Da ist unsere Zeit auch schon wieder um. Ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe ganz viel mitgenommen. Die kleinen Alltagsroutinen, die dabei helfen können, ja, Einsamkeit vorzubeugen oder eben auch bei Menschen, die sich einsam fühlen, eben Schritt für Schritt helfen, aus dieser Einsamkeit wieder herauszufinden und auch dann den nötigen und wichtigen Anschluss an die Gesellschaft wieder zu finden. Wir sagen vielen herzlichen Dank an Universitätsprofessor Markus Reichert von der Universität Salzburg. Danke fürs Gespräch.
Ja, ganz herzlichen Dank von meiner Seite für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Sehr gut, so soll es sein. Prima. Wir hoffen an der Stelle natürlich auch, dass ihr nicht einsam seid. Gerade sucht gerne den Kontakt zum lokalen Sportverein, sucht den Anschluss und nehmt die leichte Bewegung zumindest mal in eure Alltagsroutinen mit auf und bleibt bitte unterm Strich gesund in Sportdeutschland. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.